Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie das ganze Jahr über schon, Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ETL-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, das Jahr nähert sich ja so langsam dem Ende, Steffen. Dann räumen wir mal noch so ein bisschen auf, was jetzt hier so zum Jahresende kommt, oder?
Ja, gibt ja noch einiges zum Jahresende, also
Ja.
warten wir gar nicht mit der Vorrede, legen wir los.
Legen wir los, ja. Ich habe was Kleines. Erstmal einen gleichlautenden Ländererlass vom 24. November. Da geht es um Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Worum geht's? Es geht um die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung. Und da kann es schädlich sein, wenn ich Wohnraum zum Beispiel möbliert mit übertrage, was in dem Fall wahrscheinlich häufig der Fall sein wird. Und dieser gleichlautende Ländererlass sagt dann, dass die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung hier nicht in Gefahr ist, bis zum Ende 2026 jedenfalls erst einmal. Dann eine Mitteilung der Finanzbehörden aus Hamburg. Da hat der Senat die Mietpreisbegrenzungsverordnung bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. Worum geht's da? Ich darf als Vermieter maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete mit meiner Miete liegen. Und das ist, wie gesagt, dann bis zum Ende dieses Jahrzehnts dann noch Recht und Gesetz in Hamburg. Dann ein kleiner Service von unserer Seite in Bezug auf die Corona-Hilfen. Wenn ich diese beantragt habe und jetzt dann zum Beispiel noch bei den Schlussabrechnungen hänge, da wird es vielleicht von den Bewilligungsstellen Rückfragen geben. Und wir wissen ja, da werden immer Fristen gesetzt, normalerweise 21 Tage. Und da wir uns jetzt so langsam in der Weihnachtszeit befinden und wenn wir 21 Tage weiterziehen, dann kann es sein, dass der prüfende Dritte dann im Urlaub ist oder nicht mehr ansprechbar. Deshalb hatten wir beim Bundeswirtschaftsministerium angefragt, ob die denn planen, jetzt für die Weihnachtszeit längere Antwortfristen zu gewähren. Die haben erstmal lapidar gesagt, nö, machen sie nicht. Das mögen doch bitte die Bewilligungsstellen dann irgendwie selbst entscheiden, ob die so eine Art Weihnachtsfrieden dann eingehen wollen, ja oder nein. Also von daher, das ist dann immer etwas Individuelles, ob dann die Bewilligungsstellen vielleicht jetzt daran denken, dass man die Fristen verlängern sollte. Wenn dem nicht so ist, bitte darauf achten, dass dann eben die Fristen auch auslaufen und dass das Auslaufen von Fristen die Konsequenz haben kann, dass die entsprechenden Hilfen nicht gewährt werden, beziehungsweise eben dann eher abgelehnt werden. Also von daher da eine entsprechende Sicherung einbauen bei sich als prüfendem Dritten, dass dann die Fristen irgendwie beantwortet oder wenigstens verlängert werden können. Kleine Erinnerung, das hatten wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt, die Düsseldorfer Tabelle, in der es inoffiziell um die Unterhaltspflichten gegenüber Unterhaltsberechtigten geht, die ist ab dem 01.01.2026 neu. Die Unterhaltszahlungen sind ein paar Euro höher. Und ja, wer eben Unterhaltspflichten hat, der kann da immer reingucken. Das machen die Gerichte auch und sich daran orientieren, wie hoch denn diese entsprechenden Unterhaltspflichten für die jeweiligen Betroffenen sind. Dann eine Mitteilung aus Rheinland-Pfalz. Das ist jetzt auch nichts Neues. Darüber hatten wir auch schon berichtet, aber Rheinland-Pfalz hat jetzt nochmal daran erinnert. Das ganze Prozedere bei den Freistellungsbescheinigungen für Bauleistungen nach 48b Einkommensteuergesetz, das wird ja jetzt deutschlandweit geändert von manueller Bearbeitung oder Ausstellung dieser Freistellungsbescheinigung in die maschinelle Bearbeitung. Und natürlich muss es so sein, dass bei dieser maschinellen Bearbeitung alles länger dauert. Und deshalb hat das Landesamt für Steuern in Rheinland-Pfalz darauf hingewiesen, bitte gebt uns 14 Tage Zeit und plant das im Voraus, dass eben so lange diese Freistellungsbescheinigungen dauern. Bitte jetzt nicht spontan auf uns zukommen. Das wird nicht mehr möglich sein, dann die entsprechende Freistellungsbescheinigung so schnell auszustellen. Also bitte daran denken, wenn man die braucht, 14 Tage. Denke ich mal, werden alle Behörden in ganz Deutschland dafür brauchen, um die auszustellen. Und dann die Anträge bitte elektronisch über Elster oder per E-Mail oder dann auch gerne per Brief weiterleiten. Und damit kommen wir zu unserem Bürokratieabbau-Experten hier, zu Steffen.
Das Genau, und wir bleiben auch, in der Branche. Also es geht um die Belebung des Baugeschehens und dort ist die achte Verordnung zur Änderung der Winterbeschäftigungsverordnung. in Kraft getreten und danach sollen die Beiträge zur Winterbeschäftigungsumlage befristet im Jahr 2026 von 2 auf 1% abgesenkt werden. Diese Winterbeschäftigungsumlage wird ja eingezogen von der Soka Bau zusammen mit den Beiträgen beispielsweise zur Urlaubskasse. Wenn es Streit gibt, dann gibt die Soka das auch gerne zurück an die Bundesagentur, die dann einen Bescheid erlässt, der dann vollstreckungsfähig ist. Nur noch mal zur Erinnerung, ansonsten kann die Soka Bau eben keine Bescheid erlassen, weil sie keine Behörde ist.
So, jetzt habe ich einen Kracher mitgebracht. Es geht um Gebäude und das Abschreiben von Gebäuden. Da ist so der Grundkonsens im Gesetz, ich kann mein Gebäude pro Jahr mit 2%, 2,5 oder 3% in der Regel abschreiben. Es ist mir aber erlaubt, nach Paragraph 7 Absatz 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz, wenn die tatsächliche Nutzungsdauer kürzer ist, dass ich dann eben auch mehr abschreiben kann. Tja, wie stelle ich das fest? Welche Gebäude gelten dafür? Viele, viele Fragen. Diese Fragen wurden in einem BMF-Schreiben vom 22. Februar 2023 aus Sicht der Finanzverwaltung dargestellt, was die gerne hätten, damit die dann auch eine entsprechende Abschreibung für eine kürzere Nutzungsdauer dann auch als zulässig ansehen. Jetzt hatten wir hier auch schon berichtet, dass es in der Zwischenzeit eigentlich den Plan gab, über die 6. Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen die Ansicht der Finanzverwaltung noch ein bisschen zu verschärfen und dann diese Verordnung aufzunehmen. Das hat sich ja in letzter Sekunde zerschlagen. Diese Verschärfung kam nicht. So, und jetzt kommt plötzlich das BMF wieder um die Ecke und hat am 1. Dezember sein Schreiben vom 22. Februar 2023, in dem ja die Grundlagen aus Sicht der Finanzverwaltung dargestellt worden sind, komplett aufgehoben. Dieses Schreiben existiert nicht mehr, sodass es jetzt praktisch zur Abschreibungsmöglichkeit von kürzeren Nutzungsdauern nichts mehr aus Sicht der Finanzverwaltung gibt. Wir stehen also ein bisschen leer da und wissen nicht ganz genau, was jetzt die Finanzverwaltung da eigentlich macht, warum jetzt das komplette Schreiben holterdiepolter aufgehoben worden ist. Ist man beleidigt, weil der Gesetzgeber die Verschärfung nicht aufgenommen hat? Da werden wir das dann beobachten müssen und wenn es da Neuerungen gibt, dann werden wir uns natürlich sofort bei Ihnen dazu melden. Und damit kommen wir auch schon zu den Urteilen der Woche, Steffen. Und da haben wir ja auch ein paar spannende Sachen mitgebracht.
Das stimmt.
Ich nochmal von der Finanzverwaltung, von den Finanzgerichten. Da ging es mal wieder um eine Photovoltaikanlage. Und da wurde ein IAB, ein Investitionsabzugsbetrag, im Jahre 2021 gebildet und dann im Jahre 2022 diese Photovoltaikanlage tatsächlich gekauft. Der Strom, der daraus produziert worden ist, ist dann aber zu 90% privat genutzt worden. Da hat das Finanzamt gesagt, na ja, gut, da muss ich dir den Investitionsabzugsbetrag dann auflösen und wieder wegnehmen. Und das hat jetzt das hessische FG auch bestätigt. Die haben gesagt, am Ende müssen wir darauf gucken, was mit dem Strom, der mit der Photovoltaikanlage produziert wird, dann tatsächlich gemacht wird. Und du hast tatsächlich das Ganze dann privat genutzt. Also ist für uns die Anlage auch privat. Damit können wir diesen Investitionsabzugsbetrag auch nicht mehr zulassen. Und die entsprechende IAB ist dann zu versagen. Klingt aus meiner Sicht erstmal logisch, aber tatsächlich ist Revision zugelassen und eingelegt worden. Und jetzt muss sich der BFH damit beschäftigen. Das ist das Urteil des hessischen FG vom 22. Oktober 2025 zum Aktenzeichen 10K 162 aus 24. Und das Revisionsaktenzeichen beim BFH ist römisch 2R 39 aus 25. So, dann habe ich das erste Urteil, was meine Kollegen und ich tatsächlich auf den Weg gebracht haben, da ging es um einen polnischen Bauunternehmer. Keine Betriebsstätte in Deutschland. Und der hat in Deutschland Umsatzsteuern gezahlt und wollte diese gezahlte Vorsteuer wieder zurückhaben. Also was hat er gemacht? Er hat das Vorsteuervergütungsverfahren in Polen angestoßen und das wird dann zu unserem Bundeszentralamt für Steuern dann rübergeschickt. Das Bundeszentralamt für Steuern hat dann aber rumgemeckert. Die haben gesagt, also das Ganze ist zwar fristgerecht eingereicht worden, bis spätestens 30.09. des entsprechenden Jahres, aber innerhalb dieser Frist ist der Antrag nicht ordnungsgemäß gestellt worden, weil wir hier in Deutschland dann eben wollen, dass es eben nach einer bestimmten Art und Weise dann auch eingereicht wird. In dem Fall war es so, da ist dann der Antrag eben nicht jede einzelne Rechnung aufgeführt worden, sondern man hat sich auf Anlagen bezogen und das sieht das Bundeszentralamt für Steuern als nicht ja, formell richtig an. Also, der Vorsteuervergütungsantrag wurde abgelehnt und wir sind damit dann zum Finanzgericht Köln gegangen. Und das Finanzgericht Köln hat gesagt, ja, also nach deutschem Steuerrecht bekommt euer polnischer Bauunternehmer seine gezahlte Vorsteuer nicht zurück. Aber irgendwie scheint es dann auch so ein Unrechtsgefühl gegeben zu haben. Also wir haben einen Europäer, der hat hier Umsatzsteuer gezahlt und er hat einfach ein Recht darauf, diese Umsatzsteuer wieder zurückzubekommen. Und da hat das FG Köln mit unserer Hilfe zusammen nun gesehen, das Ganze könnte gegen Europarecht verstoßen und hat das Verfahren dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Also direkt vom FG Köln gleich an den EuGH, eben mit der Frage, ob dann unsere entsprechenden Vorsteuervergütungsverfahrensvorschriften so in Ordnung sind oder ob die gegen Europarecht verstoßen. Da werde ich Sie natürlich, da es eben unser eigenes Verfahren ist, gerne auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Das wird spannend, auch für uns. Wer es nachlesen will, sobald es veröffentlicht ist, FG Köln, Beschluss vom 14. Mai 2025 zum Aktenzeichen 2K 227 aus 23. Und damit rüber zu dir, Steffen.
Ja, das Bundesarbeitsgericht hat sich mal mit der Berechnung eines Urlaubsanspruchs beschäftigt. Würde man ja meinen, wo ist das Problem? Ja, das erläutere ich mal gleich. Also, es geht um Urlaubsansprüche im öffentlichen Dienst. In Paragraph 26 TVÖD steht drin, dass bei der Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 5 Tage in der Kalenderwoche der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage beträgt. Nun hatten wir hier einen Sanitäter, der an 7 Tagen der Woche arbeitet. Und nun stellte sich die Frage, wie berechnet sich dessen Urlaubsanspruch? Ganz einfach, dachte der sich, es sind 42. Wie das Ganze dann zum Bundesarbeitsgericht gekommen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hat sich das Bundesarbeitsgericht das angeschaut und gemeint, nee, 42 Tage können es nicht sein, weil man kann nicht 42 Tage am Stück arbeiten. Da ist das Arbeitsgesetz dagegen. Man muss also für einen gearbeiteten Sonntag innerhalb der nächsten 2 Wochen beispielsweise einen freien Tag bekommen. Jedenfalls ist diese Art der Berechnung unzulässig. Es müssen also auch in die Berechnung Tage eingesetzt werden, in denen keine Arbeitspflicht besteht. Was am Ende da jetzt rauskommt für den Urlaubsanspruch, hat uns das Bundesarbeitsgericht nicht erzählt. Also jedenfalls keine 42 Tage. Das ist die Entscheidung des BAG vom 19. August 2025 zum Aktenzeichen 9 AZR 216 aus 24. Ja, und dann haben wir ein weiteres Urteil aus der ganzen Reihe von Entscheidungen zur EGBR. Hier mal das Kammergericht Berlin. Eine GBR wollte sich ins Gesellschaftsregister eintragen lassen. Allerdings war einer der Gesellschafter verstorben und die Erben waren noch unbekannt. Das Registergericht weigerte sich, wegen dieses Umstandes, die Gesellschaft einzutragen. Das Ganze landete dann beim Kammergericht und das meinte also, diese Weigerung würde quasi zu einer faktischen Grundbuchsperre führen, bis denn die Erben ermittelt sind. Das entspricht nicht dem gesetzgeberischen Willen, bei Einführung des Gesellschaftsregisters. Die Gesellschaft muss also auch eingetragen werden, wenn die Erben noch unbekannt sind. Das war die Entscheidung des Kammergerichts Berlin. Beschluss vom 2. Juni 2025 zum Aktenzeichen 22 W 20 aus 25.
Also als Berliner muss ich ja sagen, Steffen, das Kammergericht Berlin, das hat manchmal schon ganz gute Entscheidungen.
Das stimmt
Also.
wohl. Ich war mal Referendar, ich war mal Kammergerichtsreferendar in Berlin.
Ah ja, okay, also deshalb sind die da so gut.
Lange Jahre her.
So, dann habe ich zum Abschluss noch ein Urteil, das meine Kollegen aus Essen auf den Weg gebracht haben. Das ging auch durch die Presse. Da ging es darum, sind denn die Grundsteuerhebesätze in bestimmten Gemeinden, Städten in Nordrhein-Westfalen rechtmäßig oder nicht. Da wird nämlich unterschieden zwischen einmal Grundsteuern für Land- und Forstwirte, dann Grundsteuern für bewohnte Grundstücke und Grundsteuern für Nichtwohngrundstücke. Und die Nichtwohngrundstücke, da gab es höhere Hebesätze als für die Wohngrundstücke. Da wurden also die Wohngrundstücke bevorteilt. Und dagegen hat man jetzt also geklagt, dass es doch nicht sein könne, dass der eine anders behandelt wird als der andere. Und das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat das tatsächlich auch so gesehen, dass eben entsprechende Grundsteuerbescheide rechtswidrig sind, weil es eben eine Ungleichbehandlung gibt. Es gibt leider im Augenblick nur die Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen dazu. Sobald wir dann die Urteilsgründe haben, werden wir das auch noch mal ein bisschen genauer ausführen. Spannend ist, dass die Kammer dann auch die Berufung beim Oberverwaltungsgericht NRW zugelassen hat, klar, aber dass dann eben auch sofort die Sprungrevision beim Bundesverwaltungsgericht möglich ist. Also auch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen scheint dann eben dem Ganzen so viel Bedeutung beizumessen, dass man also dann gleich zum Bundesverwaltungsgericht gehen kann. Das sind die Urteile des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 4. Dezember 2025. Einmal zum Aktenzeichen 5K 2074 aus 25 für die Stadt Hessen, Essen, Entschuldigung, Stadt Essen. Dann zum Aktenzeichen 5K 3234 aus 25 für die Stadt Bochum. Zum Aktenzeichen 5K 3699 aus 25 für die Stadt Dortmund und zum Aktenzeichen 5K 5238 aus 25 für die Stadt Gelsenkirchen. Das also sehr spannend. Ich habe jetzt noch ein paar abschließende Worte, Steffen. Einmal für Sie, wir nehmen in der 50. Kalenderwoche auf. In der 49. Kalenderwoche gab es noch mal ein paar steuerliche Änderungen. Bisher die einzige wirkliche Steuergesetz, was durchgegangen ist bei unserer aktuellen Koalition, ist der Investitionsbooster. Jetzt ist immerhin durch den Bundestag am 4. Dezember das Steueränderungsgesetz 2025 durchgegangen. Als Kernpunkte bisher waren, dass die Pendlerpauschale erhöht werden soll von, also jetzt sollen es 38 Cent ab den ersten Kilometer sein. Und die Umsatzsteuer im Gastronomiebereich soll von 19 auf 7% für Speisen gesenkt werden. Jetzt kamen aber auch noch mal ganz spontan ein paar Änderungen hinzu in dieses Steueränderungsgesetz. Also jetzt sind unter anderem die Prämien von Olympischen oder Paralympischen Spielen dann steuerbefreit. Gewerkschaftsbeiträge können als Werbungskosten neben dem Arbeitnehmerpauschbetrag angesetzt werden. Die Höchstbeträge für Parteispenden sind verdoppelt worden. Also jetzt können wir dann noch ein bisschen mehr an diese spenden. Aber auch E-Sport ist jetzt gemeinnützig geworden. Das kam jetzt also alles dazu. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Gesetzen, die steuerliche Vorschriften auf ihrer Agenda haben. Die sollen wohl alle bei der letzten Sitzung des Bundesrats am 19. Dezember da auf der Tagesordnung stehen. Ob die alle durchgehen, wissen wir nicht. Werden Sie natürlich im Zweifel hier als erstes in dem Podcast erfahren. Und dann als abschließender Punkt, weil ich das so spannend fand. In der Zeitschrift ASTW, aus dem Dezember 2025 habe ich noch mal etwas zum Steuerstrafrecht gesehen. Und da möge man bitte beachten, wenn man einen steuerstrafrechtlichen Vorwurf hat und dann vielleicht auch wegen Steuerstrafrecht verknackt wird, da gibt es dann nicht nur dafür eine Strafe. Ich muss meine Steuern, die ich hinterzogen habe, vielleicht auch noch zahlen. Es kann auch noch zur Einziehung der Taterträge kommen. Das ist so also eine Rechtsfolge, die seit ein paar Jahren schon besteht, die aber im Steuerstrafrecht zum Teil auch angewendet wird. Und damit kann es insgesamt dann wirtschaftlich auch noch mal viel schlimmer werden. Wer sich damit also auch noch mal auseinandersetzen will, ein bisschen genauer ist das also bei der ASTW aus dem Dezember 2025 in dem Beitrag beschrieben worden. Ja, Steffen. So, das war noch mal eine ganze Menge. Und ja, wir sind für die Woche durch.
Wir hören uns wieder nächste Woche.
Dann hören
Bis
wir uns
dann.
nächste Woche und Ihnen eine schöne Woche.
Jo. Tschüss.
Tschüss.